MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Willkommen bei MenaTalk. Mein Gast ist Hamed Abdel Samad, geboren 1972 in Kairo als Sohn eines sunnitischen Imams. Abdel Samad hat Politikwissenschaft studiert und Deutsch, Englisch, Französisch und später auch Japanisch. Er war als Student Mitglied der Muslimbrüderschaft, hat sich aber bald danach vom Islam radikal abgewandt. Und als er bei einem Vortrag in Kairo 2013 über islamischen Faschismus gesprochen hat und darüber, dass der unmittelbar auch mit der Frühgeschichte des Islam zusammenhängt, wurde im ägyptischen Fernsehen zu seiner Ermordung aufgerufen und seither lebt Abdel Samad unter Polizeischutz. Es gibt eine Reihe von Büchern von Hamed Abdel Samad, von denen etliche Bestseller geworden sind. Die beiden letzten sind Islam, eine kritische Geschichte und Der Preis der Freiheit, eine Warnung an den Westen. Herr Abdel Samad, Der Preis der Freiheit beginnt mit folgenden Sätzen. Es gibt in meinem Leben keinen normalen Tag. Seit 10 Jahren keinen normalen Tag. Obwohl an jedem Einzelnen alles nach Plan läuft, nach einem strengen Plan. Ich weiß heute, was ich an jedem Tag der nächsten 4 Wochen machen werde, von morgen bis abends. Und das weiß auch das Landeskriminalamt Berlin. Sie leben also Tag und Nacht unter Polizeischutz und ich habe mich gefragt, ob Sie sich manchmal die Frage gestellt haben, ob Ihre Arbeit diesen Preis wert ist.
Ja, ich habe die Frage tatsächlich sehr oft gestellt, vor allem in Zeiten, wo ich frustriert bin, nach einem Angriff bei einer Lesung, wenn ich auf der Straße laufe und Beschimpfungen anhören muss, in Berlin oder in Wien oder in Paris, das passiert mir sehr häufig in Europa. Da frage ich mich tatsächlich, hat es sich gelohnt? Und eine Situation vor ungefähr 6 Jahren hat das die Frage aus mir herausgepresst. Meine Mutter lag im Sterbebett und ich wollte sie besuchen, sie wollte sich von mir verabschieden und ich wollte nach Ägypten fliegen, um mich von ihr zu verabschieden. Und mir wurde die Einreise verweigert, dass ich nicht nach Ägypten gehen sollte. Und das war einer der schmerzhaftesten Tage meines Erwachsenenlebens. Und an diesem Tag, an dieser Nacht, habe ich mich gefragt, ob es sich gelohnt hat. Nicht nur meine Freiheit wurde beraubt, sondern auch die Freiheit meiner Mutter, sich von mir zu verabschieden und dass ich bei ihrer Beerdigung zumindest dabei sein konnte. Ich konnte das nicht. Aber ich musste mich wieder zusammenrütteln und sagen, ich darf mich in dieser Logik nicht verwickeln. Das ist genau die Logik der Fundamentalisten. Sie wollten mich bedrohen, einschüchtern, damit ich schweige, damit ich nicht mehr kritische Bücher über den Islam schreibe und nicht über den Islamismus schreibe. Und wenn ich jetzt wegen meiner Verluste oder wegen meiner Schmerzen einfach aufhöre, dann belohne ich sie damit. Und deshalb sage ich immer, wenn sie mich bedrohen, dann kommt das nächste Buch. Und noch kritischer und noch deutlicher.
Frage: Hängen die Todesdrohungen in erster Linie mit ihrer islamkritischen Arbeit im Westen zusammen oder auch mit ihrem arabischen Podcast?
Beides natürlich. Ich bin sehr bekannt in der arabischen Welt, weil ich eine YouTube-Sendung habe, heißt Hamed.tv. Und das wird millionenfach frequentiert, sehr beliebt bei jungen Menschen in der arabischen Welt. Aber Millionen schauen YouTube-Kanäle. Und ich rede auf meinem YouTube-Kanal so ganz einfach und ganz normal anschaulich. Und deshalb verstehen die jungen Menschen die geschichtlichen Zusammenhänge des Islam besser, wenn ich sie in diesem Kanal erkläre. Und das ist natürlich den Fundamentalisten ein Dorn im Auge.
Ja. Ich beginne mit zwei theologischen Fragen und dann kommen wir auf die Geschichte des Islam. Und zwar, ich habe im Standard vor wenigen Wochen gelesen, Frage, darf man einen Ungläubigen töten? Antwort, für die Tötung eines Ungläubigen, der keinen Friedensvertrag hat, wird weder Sühne noch Blutgeld bezahlt, denn sein Blut darf wie das eines Schweins im Allgemeinen vergossen werden. Zu lesen ist das auf TikTok. Und meine Frage, ist das eine korrekte islamische Definition?
Das ist eine korrekte, klassische Definition. Der Begriff ungläubig im Islam ist nicht nur eine Bezeichnung eines Menschen, der nicht an Gott glaubt oder nicht an den Islam glaubt. Die Bezeichnung ungläubig ist im Islam ein Todesurteil. Es sei denn, dieser Ungläubige tritt in einen Friedensvertrag mit der islamischen Herrschaft ein, bezahlt Tribut, und unterordnet sich der islamischen Herrschaft, dann darf dieser Ungläubige unter dem Schutz der islamischen Herrschaft leben, aber alles Bürger zweiter oder dritter Klasse. Sonst ist ein Ungläubiger eigentlich vogelfrei.
Noch eine Frage, und zwar, ich habe aus einer pakistanischen Koranschule das Zitat gefunden: Wenn ein Moslem sündigt, wird ihn Allah dafür zur Rechenschaft ziehen. Aber letztlich wird er ins Paradies eingehen, weil er das Glaubensbekenntnis gesprochen hat. Die Ungläubigen hingegen werden in die Hölle kommen, selbst wenn sie Gutes getan haben. Stimmt das in der islamischen Glaubenslehre?
Das stimmt nicht nur für den Islam, sondern auch für das Christentum und Judentum und Buddhismus und alle Religionen. Jede Religion lebt ja von einem Wahrheitsanspruch. Nur unsere Gläubige kommen ins Paradies und die Andersgläubigen kommen nicht. Der Unterschied ist, das Judentum und das Christentum im Westen haben es geschafft, sich von diesem Wahrheitsanspruch teilweise zu lösen. Und wer noch an diesem Wahrheitsanspruch klammert, den nennt man ultraorthodox oder radikal oder fundamentalistisch. Leider ist es im Islam aber immer noch die Mainstream-theologische Meinung. Das Christentum musste ja in den Prozess der Aufklärung hineingepresst worden, hat eine neue Position aus einer Position der politischen Schwäche heraus. Konnte man verhandeln über eine neue Position des Glaubens und der Kirche in der Gesellschaft, und das ist mit dem Islam noch nicht geschehen.
Aber gehen wir zurück in die Geschichte. Der Islam beginnt als unglaubliche Erfolgsgeschichte. Im 7. Jahrhundert, binnen 100 Jahren, wird ein Weltreich von Bagdad bis Cordoba aufgebaut. Und das hängt, meine Theorie, damit zusammen, dass Politik und Religion zusammenfallen. Das, was später zur Katastrophe wird. Aber in der Anfangsgeschichte des Islam hat es ihm diese unglaubliche Dynamik verliehen. Ich weiß nicht, ob Sie da zustimmen.
Ja, das stimmt. Also in meinem Buch Islam, eine kritische Geschichte, gehe ich auch in diese Richtung, dass die Gründe für den massiven Erfolg des Islam am Anfang später zur Bürde wurden und zur Last für die islamische Kultur. Tatsächlich begann der Erfolg, man kann den Islam in 7 Phasen unterteilen. Es gab die erste Entstehungsphase, da war der Islam in Mekka noch so christlich. Also da waren Gedanken von Gewaltlosigkeit, Nächstenliebe, ein bisschen apokalyptische Weltanschauungen, dass die Apokalypse naht und man muss zu Gott zurückgehen und so. Das war sehr christlich, arabisch-christlich. Dann gab es eine zweite Phase, die Scharia-Phase, das war eine jüdische Phase. Da war der Islam sehr beeinflusst vom Judentum. Das Wort Scharia und das Wort Halacha, das jüdische Gesetz, sind das gleiche Wort, also der Weg oder hingehen oder der Weg zur Quelle. Und der Islam hat vom Judentum sehr viel übernommen, so wie das Gebet Richtung Jerusalem, Verbot von Schweinefleisch, Fasten, Beten viele andere Vorstellungen über Steinigung der Ehebrecherin und so weiter und so fort. Und da hat Mohammed versucht, aus seiner kleinen Gemeinde den Kern für einen Staat zu machen. Dann kam die dritte Phase, das ist die Eroberungsphase, also das Imperium, Aufbau vom Imperium, was Sie erwähnt haben. Und da profitierte der Islam von 3 weiteren Aspekten. Also wir haben jetzt den christlichen Aspekt, den jüdischen Aspekt, die Gesetzlichkeit, und dann kamen dann Sippenkultur, dann kam dazu der Glaube, also als neuer Glaube, der sich jetzt vom Christentum und Judentum abgegrenzt hat, und Kriegsbeute. Das waren die 3 Elemente, die den Islam zum Imperium gemacht haben. Und irgendwann mit den Eroberungen, mit dem Wohlstand, mit Geld und Goldüberfluss kam die 4. Phase der Zivilisierung. Vor allem in Bagdad und später in Cordoba, da begann eine Kultur des Wohlstandes, dann hat man angefangen, griechische Texte zu übersetzen, Philosophie, Mathematik, Medizin, Chemie, und da kam es tatsächlich zu einer unglaublichen Erfolgsgeschichte. Das war wegen der Vielfalt, das war wegen der Wissensfreiheit, relative persönliche Freiheit. Im 9. und im 10. Jahrhundert gab es in Bagdad mehr Kneipen als heute in der gesamten arabischen Welt.
Es war nicht nur der militärische Erfolg, sondern in dieser glänzenden Phase war es auch ein großer wissenschaftlicher Erfolg. Der Islam war Europa, das durch die Wirren der Völkerwanderung wesentlich am Boden gelegen ist, weit voraus in der Mathematik, in der Medizin, im Rechtswesen. Die griechischen Texte sind übersetzt worden, die Astronomie, genau. Natürlich. Also das alles, auch die Architektur, das alles hat den Islam so großartig und so prächtig gemacht. Und dann kommt die zentrale Katastrophe mit der Eroberung von Bagdad 1258. Und danach, bei der Frage, wie konnte das passieren, setzt sich die islamische Orthodoxie durch. Und das wird dann, wenn ich es recht verstehe, zur anhaltenden Katastrophe für den Islam.
Absolut richtig. Die Historiker gehen davon aus, dass mit dem Einfall der Mongolen in Bagdad das Ende der islamischen Zivilisation oder der Hochphase der islamischen Zivilisation eingeläutet wurde. Aber ich sehe eigentlich den Angriff der Mongolen als die Besiegelung dieser Schwäche. Also es war nicht der Grund für die Niederlage der islamischen Zivilisation, sondern die Konsequenz. Denn davor begann schon der Niedergang im Islam. Die Gelehrten, die gesagt haben, Philosophie ist haram. Philosophie ist Gotteslästerung. Chemie ist eine Mischung in die Schöpfung Gottes. Mathematik und Medizin und so weiter, das ist unislamisch. Wir müssen zurück zum Text des Korans. Wir müssen zurück zum Ursprung des Korans. Dann kam dazu natürlich der Einfluss von türkischen Generalen auf das Kalifat. Die waren nicht wirklich Muslime, sondern sie sahen schon Karrieremöglichkeiten unter der Umbrella des Kalifats. Und da waren sehr viele türkische Generäle, die angefangen haben, die Macht an sich zu reißen. Und sie interessierten sich nicht für Bildung und Philosophie und so weiter und so fort. Und dann kam es zu einer Reihe von Bürgerkriegen innerislamischen.
Ich zitiere aus Ihrer kritischen Geschichte des Islam einen Satz: In den letzten 8 Jahren seines Lebens führte Mohammed rund 90 Kriege, das heißt fast einen Krieg pro Monat. Und wenige Jahre nach seinem Tod ist es zu dieser Spaltung gekommen zwischen Sunniten und Schiiten in der Auseinandersetzung rund um den Kalifen Ali, der ermordet worden ist, und sie schreiben, in diesem innerislamischen Bürgerkrieg seien Zehntausende Muslime gefallen. Das heißt, die Gewalt spielt, und das ist das, was Sie auch in Kairo gesagt haben, weswegen Sie unter Polizeischutz leben, die Gewalt spielt im Islam seit seinem Beginn eine zentrale Rolle.
Selbstverständlich ist es so, wer Religion und Politik vermischt, automatisch wird Gewalt zum Mittel der Politik und zum Mittel des Glaubens. Es gab 10.000 Tote, muslimische Tote, schon in den ersten Jahren nach dem Tod Mohammed. Mittlerweile sind das Abermillionen, Schiiten und Sunniten, die in Bürgerkriegen im Laufe von 1400 Jahren gestorben sind, und der Konflikt geht weiter bis heute. Und das ist der Grund. Wenn Muslime die richtige Frage stellen, aber danach immer die falsche Antwort bekommen, dann verändert sich nichts. Das heißt, nach dem Fall von Bagdad fragte man, warum sind wir so schwach geworden? Das ist eine berechtigte Frage und war eine Chance. Man hätte sagen sollen, weil wir die Bildung vernachlässigt haben, die Freiheit war nicht mehr vorhanden, die Freiheit des Wissens, die persönliche Freiheit, die Freiheit der Kritik, all das. Nein, die Gelehrten haben die falsche Antwort geliefert. Wir verloren, weil wir uns vom Koran abgewandt haben, weil wir lieber das Wissen aus den alten Griechen geholt haben. Und das ist eine Antwort, die immer wieder zurückkommt. Dabei war es genau das Gegenteil. In der Zeit der Freiheit, der Musik, der Kunst, der Wissenschaft, der Philosophie waren die Muslime führend. In der Zeit der Orthodoxie, des Fundamentalismus, dann wurden sie nicht mehr stark nach dem Fall vom osmanischen Kalifat. Genau so.
Eine Frage dazu, nur zum Verständnis. Die 18. Sure im Koran, da heißt es im Vers 28, lies vor, was dir offenbart worden ist aus dem Buch deines Herrn, seine nicht zu verändernden Worte. Denn außer ihm findest du keine Zuflucht. Ist das eine Schlüsselstelle, die zum Verhängnis geführt hat? Seine nicht zu verändernden Worte. Das heißt, man muss, was 620 nach Christus festgelegt worden ist, das gilt immerwährend.
Ja, das ist das Urproblem der islamischen Theologie, dass sie immer wieder zu einem Text zurückkehrt, der unveränderlich ist, der als die Basis von aller Weisheit und Gesetzgebung und auch politische Manuals sozusagen, Gebrauchsanweisung sozusagen. Und alle politischen und juristischen Texte des Frühislams, die wurden für eine kleine Gemeinde von ein paar tausend Leuten in der Wüste gemacht. Sie wurden als Reaktion auf die Sondersituation von Mohammed und seinen Frauen. Also er hat so viele Frauen geheiratet, hatte, war eifersüchtig. Zwei seiner Frauen wurden des Ehebrechens verdächtigt. Und er musste immer darauf reagieren mit neuen Gesetzen, um die Situation vor Ort zu retten vor 1400 Jahren. Dabei ist, da flossen aber so viele Passagen im Koran hinein, auch die Dokumentation des Kriegsgeschehens mit den jüdischen Stimmen, mit den Ungläubigen, mit den Arabern, all das hat uns einen Kanon zusammengestellt, von dem wir uns nicht befreien können. Und diese Wende, die es in Europa gab, diese historisch-kritische Analyse der Entstehung der Texte und der Interpretation der Texte und der Vermenschlichung der Texte, das ist noch nicht im Islam geschehen. Nach wie vor geht man davon aus, dass der Text des Koran ein Gotteswort ist und nicht nur das, sondern das letzte Wort Gottes. Gott hat danach für immer geschwiegen. Das heißt, das war das endgültige Wort. Das ist eine ungeheure Macht, die uns im Wege steht. Ich versuche sowohl durch meine Bücher als auch durch meine Videos zu erklären, dass das sind menschliche Texte, die aus gewissen Situationen entstanden sind, die wir kennen, als Reaktionen, als Dialog mit der Gemeinschaft. Die Anhänger Mohammed kamen zu ihm und sagen, was sollen wir beim Fasten machen? Und dann hat er ihnen eine Antwort gegeben. Dann kommt ein anderer und sagt, was machen wir mit Alkohol? Dann gibt er zuerst eine Antwort, die nichtssagend ist. Er sagt, ja, es gibt Vorteile und Nachteile. Das war seine erste Antwort über Alkohol. Und danach, dann fragte man ihn dann später, dann sagt er, kommt nicht zum Gebet, während ihr betrunken seid. Mhm. Und dann am Ende hat ein Freund von Mohammed, der strikt gegen Alkohol war, dann hat ihm gesagt, ich brauche jetzt eine klare Antwort. Und Mohammed musste Stellung beziehen. Das wollte er am Anfang nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann hört damit auf. Das ist unrein, das ist nicht gut. Und so ungefähr, wenn man den ja. Text so versteht, dann versteht man, okay, dahinter steckt eher Dialektik. Er antwortet auf die Situation von damals, nicht auf die Situation von heute. Das Gleiche gilt über Verbot von Sexualität außerhalb der Ehe. Die kleinen Soldaten von Mohammed, die kleine Gemeinde, die nach Medina gegangen war, die kommen aus der Wüste zu einer Oase. Da, wo es auch Prostituierte gab, wo es Alkohol gab und Sachen, die es in Mekka nicht gab. Und da musste er dieses Verbot machen, Alkoholverbot, okay, um seine Gemeinde vom Rausch zu schützen. Und von der Macht des Geldes, Geldleihe wurde verboten, von der Macht der Frauen und der Sexualität und von der Macht des Alkohols. Er wollte nur seine Gemeinde von damals schützen. Das gilt aber für uns heute nicht mehr. Mohammed kennt unser 21. Jahrhundert nicht. Er kennt Wien und Berlin und Paris nicht, aber er herrscht nach wie vor über Wien, Berlin und Paris. Und das ist die Katastrophe.
Ich möchte aber noch einmal ins Mittelalter zurückkommen, nämlich zur Frage Islam und Christentum und Islam und der Westen. Und ich beziehe mich da auf das Buch eines arabischen Historikers, Amin Ma'alouf, Der heilige Krieg der Barbaren, die Kreuzzüge aus der Sicht der Araber. Und da schildert er 1099 im ersten Kreuzzug wird Jerusalem erobert. Und es gibt ein unglaubliches, grauenhaftes Massaker an den Muslimen und an den Juden, die in der Stadt leben. Und der Autor schreibt darüber, die Zerstörung Jerusalems 1099 war Ausgangspunkt einer tausendjährigen Feindschaft zwischen dem Islam und dem Abendland. Würden Sie sagen, dass dieses Ereignis der Kreuzzüge, dieses Massaker, das Sie bei der Eroberung von Jerusalem angerichtet haben, dass das eine zentrale Erfahrung ist, die Kreuzzüge und alles, was damit verbunden ist?
Es ist eine zentrale Erfahrung, aber meiner Meinung nach wird diese Erfahrung manchmal übertrieben beschrieben. Die gesamten Schlachten der Kreuzzüge im Orient sind nichts verglichen mit den innerislamischen Kriegen und mit den innerchristlichen Kriegen. Das heißt, die Christen haben im Laufe der Geschichte mehr Christen umgebracht, wesentlich mehr. Und die Muslime haben im Laufe der Geschichte mehr Muslime umgebracht in den innerkonfessionellen Glaubens. Aber natürlich, die Kreuzzüge spielten damals nicht diese besondere Rolle. Die Kreuzzüge wurden wieder in der Zeit des Kolonialismus im 19. Jahrhundert wieder überproportional beschrieben als eine Katastrophe und dass ein Fluss aus Blut ist an Al-Aqsa-Moschee geflossen und diese dramatischen Szenen. Natürlich, das Christentum im Mittelalter hatte das Problem, das der Islam heute hat. Die Politisierung der Religion, dass das Christentum von der Religion der Nächstenliebe zur Religion der Eroberung geworden ist. Kreuz ist nicht Trost, sondern Flagge der Kämpfer gewesen. Aber im Nachhinein versuchen die Muslime, die Kreuzzüge als Dreh- und Angelpunkt der Geschichte zu betrachten, zu sagen, wir waren stark und wir waren fair und wir waren freundlich. Wer hat den Islam nach Andalusien gebracht? Das sind die islamischen Halbmondkriege oder Züge. Wenn man sagt Kreuzzüge, dann muss man auch von Halbmondzüge sprechen. Und die waren wesentlich mehr und haben sich ausbreitet. Der Islam baute sein Reich auf 2/3 des christlichen Reiches auf.
Wenn ich es recht verstehe, dass für Andalusien zunächst ein ziemliches Glück gewesen ist, ja, dass der Islam seine Kultur, sein Wissen nach Andalusien gebracht hat.
Wenn wir zum Beispiel die Situation der Juden im Mittelalter in Europa und die Situation der Juden in Andalusien unter Muslimen dann zu vergleichen, dann ging es den Juden damals besser. Heute leider nicht mehr.
Mhm. Aber 1258, die Zerstörung von Bagdad durch die Mongolen als die zentrale Katastrophe. Ich glaube, es gibt aber eine zweite zentrale Katastrophe für den Islam, und zwar ziemlich exakt 200 Jahre später, nämlich um 1450, die Erfindung des Buchdrucks, womit auf der einen Seite die Macht der römisch-katholischen Kirche über das gedruckte Wort gebrochen worden ist. Und das war natürlich der Ansatz für einen geistigen Aufbruch, unter anderem auch für die Reformation, während die islamische Welt durch Jahrhunderte den Buchdruck verboten hat. Und das ist natürlich eine Katastrophe gewesen und eine unglaubliche Verschleuderung von vorhandenem Wissen.
Das war eine geistige Amputation, nenne ich das. Und ich erwähne das auch im Buch natürlich. Mhm. Der Buchdruck hatte eine Revolution, eine Wissensrevolution in der Welt in Gang gesetzt. Und die Muslime hatten Angst um ihren Koran, um ihre religiösen Texte. Sie hatten Angst, dass durch den Buchdruck diese Texte verfälscht werden und in Umlauf gebracht werden und dass man die Kontrolle über die Massen nicht mehr haben kann. Genauso wie Luthers Bibelübersetzung für die Christen von der Macht der Interpretation der Kirche über das Evangelium gebrochen hat und so eine Art eine theologische Befreiung zustande gebracht hat, konnte der Buchdruck das Gleiche mit dem Koran machen, das zugänglich machen, dass nicht nur die Gelehrten die Deutungshoheit über den Koran haben. Und deshalb haben die Gelehrten vor allem im Osmanischen Reich dass damals dann die Kontrolle über viele arabische und islamische Länder hatte, das verboten.
Gut, es ist schon logisch. De facto hat die Kirche die Kontrolle über das Gedruckte damit mehr und mehr verloren.
Ja.
Im Islam hat man gesehen, welche Folgen das hat. Daher hat Konstantinopel gesagt, dieses verbieten wir. Das ist aber gleichzeitig halt eine intellektuelle Verarmung gewesen, sondergleichen.
Absolut.
Und ein Abstieg für den Islam.
Ich sage schon auch in dem Buch, dass zwischen Gutenberg und Zuckerberg 500 Jahre uns verloren gegangen sind im Islam. Weil man hat versucht, genau das Gleiche mit dem Internet zu machen. Als das Internet kam, war genau die gleiche Angst. Die Gelehrten hatten Angst, oh, durch Internet, da wird die Religion verfälscht, dann kommt die Pornografie zu jedem Schlafzimmer und Wohnzimmer. Man hatte Angst um seine Kinder. Und das ist eine ewige Krankheit des Islam, dass man Angst um das Heilige hat und dabei sehr viele Chancen verliert und verpasst. Während der Aufklärung wusste kein Moslem, was Aufklärung war. Kein Mensch wusste damals im 18. Jahrhundert, wer Kant oder Voltaire oder Rousseau oder Lametri oder all diese Namen. Man wusste nicht, was geschah. Parallel zur Aufklärung in Europa entstand in der islamischen Welt der Wahhabismus, die schlimmste und radikalste Form des Islam, aus dem jetzt in Saudi-Arabien die Salafisten weltweit jetzt ihre Ideologie weit verbreitet haben.
Sie schreiben in Ihrem Buch die Geburt des Islamismus aus dem Bauch der Niederlage. Das heißt, was Sie auch schon angesprochen haben, Erbitterung und auch dieses ständige Beleidigtsein,
ja,
spielt in dem Zusammenhang offenbar eine Rolle. Und meine Frage dazu ist, wie weit unterscheiden Sie zwischen Islam und Islamismus?
Ja, beginnen wir. Der Islam hat mehrere Gesichter. Der Islam, wir haben den Islam der Eroberung. Wir haben den siegreichen Islam, der in Wohlstand lebt und ein bisschen gewisse Freiheiten zulässt und ein bisschen mehr Wissen und Recherche und Philosophie zulässt. Und wir haben den Islam der Niederlage. Und dieser Islam der Niederlage beschäftigt uns schon seit Jahrhunderten. Und er bestimmt theologisch und intellektuell die Gemüter, denn er erklärt die Welt so einfach. Er sagt, als wir gläubig waren, als wir für die Sache Gottes gekämpft haben, haben wir gesiegt und waren wir führend in alle Bereiche des Lebens. Und als wir uns vom Islam abgewandt haben und die Scharia vernachlässigt haben, kam die Niederlage. Zurück zu Ihrer Frage. Der Unterschied zwischen Islam und Islamismus ist genauso wie der Unterschied zwischen Alkohol und Alkoholismus. Auf die Dosis kommt es an. Wenn ich ein bisschen Religion zur Anwendung wegen der Spiritualität anwende oder konsumiere, dann kann das sehr heilend wirken, sehr tröstend sein. Aber wenn ich zu jeder Lebenssituation zur Flasche der Religion greife, dann werde ich dann Islamist. Dann wird es gefährlich für das Zusammenleben, für die Erziehung von Kindern, für die eigene Psyche, weil zu viel Religion füttert Schuldgefühle, füttert Misstrauen und Hass gegen andere, füttert Narzissmus. Man überhöht seine Position in der Welt und seine Situation. Und das ist extrem gefährlich. Der Islam der Niederlage ist sehr anfällig für den Islamismus, weil er sehr narzisstisch ist und diese narzisstischen Wunden sind für seine Existenz sehr wichtig.
Mhm. Gut, jetzt kommen wir zu dem Satz von Khomeini rund um 1980, der gesagt hat, der ganze Islam ist Politik. Das ist in westlichen Augen eine unerträgliche Formulierung. Und es ist aber eine, die in den letzten 40 und mehr Jahren besonders folgenreich gewesen ist.
Ja. Seine Aussage ist nicht ganz falsch, denn die Entstehungsgeschichte des Islam ist anders als des Christentums. Jesus war auf der Weltbühne vielleicht 18 bis 36 Monaten maximal. Und er hat nur die Rolle eines Predigers gefüllt oder gespielt. Er war kein Staatsmann, er hatte keine Armeen geführt, er war nicht finanziell für seine Gemeinde zuständig. Mohammed dagegen, während seiner Lebzeit, spielte nicht nur die Rolle des geistigen Führers, sondern er spielte auch die Rolle des Staatsmanns, die Rolle des Finanzministers, die Rolle der Armee-Befehlshaber, die Rolle des Gesetzgebers und des Polizisten. All diese Rollen hat Mohammed gespielt, während er gelebt hatte. Er gab Empfehlungen über Erbrecht, über Essen und Trinken und Umgang mit Christen und Juden und Ungläubigen und Umgang mit Frauen. Und all das floss in den Koran hinein und machte einen Kanon, einen Kern der Scharia, die bis jetzt als heilig gilt. Und wir können uns davon nicht befreien. Khomeini beruft sich darauf, Islamisten berufen sich darauf und sagen, der Prophet, Gott, hat für uns alle Bereiche des Lebens durchreguliert. Warum sollten wir jetzt andere Regeln aus dem Westen importieren, die zu unserer Gesellschaft und zu unserer Kultur nicht passen? Historische Analysen des Texts sind nur möglich, wenn wir den Text vermenschlichen, als ein Text, der von Menschen zu Menschen geschrieben wurde.
Also historisch-kritisch.
Historisch-kritisch, das. Ja. Aber gut, da muss man die Heiligkeit und die Göttlichkeit des Textes vorher in Frage stellen, damit man den zweiten Schritt machen kann. Und der Islam wehrt sich dagegen.
Jetzt muss man aber korrekterweise sagen, die weitaus überwiegende Mehrheit der Muslime hier lebt ganz friedlich und im Einvernehmen mit dieser Gesellschaft und ihren Regeln. Es ist eine winzige Minderheit, die mit dem Terror diesen Generalverdacht gegen den Islam produziert, und sie tut das auch ganz bewusst, meine ich, weil sie Angst und Schrecken herbeiführen will und gleichzeitig aber auch diesen Rechtsradikalismus. Das heißt, sie wollen diese Art von rabiater Ablehnung haben, weil das ist ein strategisches Ziel.
Wissen Sie, Mehrheit und Minderheit, das ist alles sehr relativ. Die Mehrheit, die schweigt, ist irrelevant. Die Mehrheit der Deutschen waren irgendwann nicht Nazis, aber sie haben zugesehen, wie die Nazis einmarschiert waren, und sie schwiegen. Sie haben gesehen, wie die Nazis zuerst die Juden, dann die Kommunisten, dann die Sinti und Roma, ja, und die Oppositionellen eins nach dem anderen irgendwie misshandelt haben und ermordet haben, und die sind geschwiegen. Und da ist die Mehrheit nicht relevant, wenn sie die Minderheit, die aggressive Minderheit, nicht daran hindert, Unrecht zu tun. Und in der Tat, die Mehrheit der Muslime weltweit, aber auch im Westen, sind friedliche Menschen, die dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Aber meiner Meinung nach tun sie zu wenig gegen den radikalen Islam, gegen den Islamismus. Und wenn keine Gegenbewegung entsteht, die säkular ist, die den Leuten sagen, redet nicht in unserem Namen, das ist nicht unsere Religion, oder zumindest das ist nicht die Religion des 21. Jahrhunderts. Vielleicht ist das die Religion des 7. Jahrhunderts, aber wir leben jetzt woanders. Ich vermisse diese Bewegung. Ich versuche sie durch meine Bücher und durch meine Videos zu mobilisieren, Nein zu sagen, Aufstand zu leisten, indem sie sagen, ich will nicht von euch vertreten werden.
Was wir uns wünschen würden, wäre eine von der islamischen Glaubensgemeinschaft organisierte Großdemonstration, die sagt, wir wehren uns dagegen, dass Verbrecher den Namen des Islam missbrauchen. Und diese Großdemonstration sollte von den Muslimen ausgehen und natürlich können sich nicht Muslime dann dieser Demonstration anschließen. Das wäre meine Traumvorstellung. Ich weiß nicht, ob sie naiv ist und ich weiß auch nicht wirklich, ob Muslime, die eine solche Demonstration organisieren, sich selber in Gefahr bringen würden.
Eine Demonstration wäre natürlich eine nette Geste, aber das Problem ist viel größer ist als Gesten und Symbolik. Wir brauchen eine Revolution des Intellekts, eine geistige Revolution in den Köpfen der Muslime, dass sie endlich mal begreifen, dass Religion Privatsache ist, dass Regeln und Gesetze aus dem 7. Jahrhundert niemals unser Leben im 21. Jahrhundert definieren und kontrollieren dürfen.
Weil Sie das Wort Regeln verwendet haben. Ich habe dieser Tage ein Plakat der Freiheitlichen Partei Österreichs gesehen und auf dem stand drauf, unsere Stadt, unsere Regeln. Und da habe ich mir gedacht, ja, aber es hängt davon ab, wie man Regeln definiert. Ja. Wenn mit Regeln die Gesetze gemeint sind, dann sage ich ja. Wenn aber mit Regeln gemeint ist, dass ein muslimischer Vater der Lehrerin seiner Kinder die Hand geben soll, dann würde ich sagen, nein, das muss er nicht. Was wir von dem muslimischen Vater verlangen, ist, dass er der Lehrerin mit Respekt begegnet. Aber die Hand geben, wenn er ein Problem hat aufgrund seiner Religion, da würde ich sagen, das muss er nicht.
Mein größtes Problem mit dem muslimischen Vater ist nicht, ob er die Lehrerin die Hand gibt oder nicht, sondern was er seinen Kindern erzählt, bevor sie in die Schule gehen. Mhm. Wenn er seine Tochter verbietet, an Schwimmunterricht teilzunehmen, dann beginnt der Islamismus. Wenn er seinen Kindern sagt, eure Mitschüler sind Ungläubiger, weil sie Schweinefleisch essen und so weiter und befreundet euch nicht mit ihnen, weil es im Koran steht, was weiß ich, man darf sich nicht mit Juden und Christen befreunden, da beginnt schon die geistige und politische und psychologische Mauer, die die Eltern aufbauen zwischen ihren Kindern und der hiesigen Gesellschaft. Sie nehmen ihren Kindern die Chance, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Wie kann ich in eine Gesellschaft integriert werden, die ich moralisch verachte? Wie kann ich erfolgreich sein in einer Gesellschaft, die ich für moralisch dekadent betrachte, die vor der ich mich ekle, was sie essen, was sie trinken, ihren Umgang mit Sexualität und so weiter und so fort. Und da muss man schon ansetzen. Die Schule muss ein Gleichgewicht aufbauen zu dem, was die Kinder zu Hause und in der Moschee hören. Und bis jetzt habe ich den Eindruck, dass die Schule eher sich zurückzieht und genau das durch Islamunterricht wiederholt, was die Kinder sowieso zu Hause und in der Moschee hören. Und deshalb ist die Lösung aus meiner Sicht nicht ein muslimischen Religionunterricht an öffentlichen Schulen, sondern mehr Betonung des Individualismus, der Philosophie, der Vernunft als Gegengewicht zu den Mythen, die die Kinder zu Hause lernen. Sonst geschieht eine kognitive Dissonanz bei den Kindern. Wenn die Kinder in der Schule sowohl Darwins Theorie, Big Bang Theorie, Philosophie von Kant und Voltaire und Schopenhauer und Hegel und so weiter lernen, dann lernen sie Logik. Aber wenn sie gleichzeitig auch hören, dass Gott das Meer in zwei geteilt hat oder der Prophet auf ein Reittier nach Jerusalem geflogen ist, wie kann ein Kind Kant und diese Mythen gleichzeitig verarbeiten? Da geschieht diese kognitive Dissonanz, so dass eine Verwirrung, eine Wissensverwirrung im Kopf der Kinder, und das lassen wir zu im 21. Jahrhundert in europäischen Schulen. Und dann wundern wir uns, dass die Kinder später Fundamentalisten werden, weil wir sie nicht auf der Seite der Vernunft gewinnen können. Mhm. Durch diese Bildungspolitik.
Bleiben wir bei der Frauenfrage, bei der sogenannten. Ich habe gelesen über das Buch der Weisungen für Frauen aus dem 12. Jahrhundert und auch gelesen, das sei für Islamisten wichtig. Und in diesem Buch habe ich gelesen, die Frau soll zu Hause bleiben und sie soll auch nicht aus dem Fenster schauen, denn, Zitat, also wörtlich, sie sieht die Männer und man kann nicht sicher sein, ob deren Anblick ihr Schaden zufügt, so wie der ihrige die Männer verstört. Ende des Zitats. Und ich habe mir gedacht, na gut, das ist 12. Jahrhundert, soll sein. Dann habe ich aber einen Zeitungsbericht im Standard im heurigen Jahr gefunden und da heißt es, die Taliban haben per Dekret den Einbau von Fenstern in Wohnhäusern verboten, durch die vor allem von Frauen genutzte Bereiche einsehbar sind. Und die Begründung dafür ist, Frauen bei der Arbeit in der Küche, im Hof oder beim Wasserholen aus dem Brunnen zu sehen, das könne zu obszönen Handlungen führen. Das heißt, wenn ein Mann durchs Fenster hineinschaut und eine Frau beim Zwiebelschneiden sieht, dann könnte das dazu führen, ich will jetzt keine pornografischen Schlussfolgerungen ziehen, aber das ist damit gemeint. Und daher heißt es bei den Taliban jetzt, in diesem Jahr, die Baustellen sollen überwacht werden, um sicherzustellen, dass nicht in die Nachbarhäuser hineingeschaut werden kann und in jenen Häusern, in der Mehrzahl der Häuser, wo das möglich ist, sollen Fenster zugemauert werden. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, diese Gesellschaft ist nicht brüde, sondern sie ist total übersexualisiert.
Sehr fetisch, ja.
Und sie ist schwer gestört.
Das Problem ist, welches Stellenwert hat der Text heute? Wenn wir davon ausgehen, das sind heilige Texte, das sind Empfehlungen Gottes oder des Propheten im Umgang mit Frauen, dann sind wir verloren. Und deshalb habe ich ja den Begriff geistige Revolution verwendet. Wir brauchen eine geistige Revolution gegen dieses Patriarchat, gegen diese Vorstellung, die nicht nur die Frauen entmenschlichen, sondern auch Männern, indem ich den Mann als ein kleines Tier betrachte, wenn er eine Frau sieht, die Haare einer Frau sieht, dann sofort sexuell erregt wird. Was für ein Männerbild ist das? Bevor wir über Frauenbilder sprechen, das ist eine Entwürdigung des Mannes und der Frau gleichzeitig. Und deshalb, wogegen wir sein müssen, ist die Geschlechterapartheit. Aber es beginnt im Kleinen. Es beginnt mit der Entschuldigung des muslimischen Mädchen beim Schwimmunterricht, indem ich sage, nein, ich will nicht, dass meine Tochter schwimmen lernt. Ich will nicht, dass meine Tochter in einer Klasse mit Jungs sitzt. Hier beginnt schon der Punkt, wo der Staat sagen kann, nein, wir haben Regeln und unsere Regeln gelten. Wir respektieren deinen Glauben. Du kannst deinen Glauben aber in der Schule, in der Moschee oder zu Hause praktizieren. In der Schule praktizierst du nicht deinen Glauben, sondern wir praktizieren das Wissen. Wir praktizieren das Zusammenleben. Wir praktizieren die Aufklärung. Ja. Wir begeistern die Kinder für die Freiheit und nicht für religiösen Regeln oder sowas. Und da muss die Schule Konkurrenz schaffen gegenüber der strengen Erziehung der Kinder und gegenüber der Moscheen und auch der radikalen Kirchen, falls sie gibt, ja. Und der Synagogen und der Tempel, buddhistischen Tempel, alles. Das ist die Aufgabe des Staates, die freie persönliche Entfaltung. Das ist das Beste, was eine westliche Gesellschaft einem Migranten und seinen Kindern bieten kann. Die freie persönliche Entfaltung, die Freiheit ist ein Geschenk und nicht das Problem. Das Problem ist die Angst vor der Freiheit. Das Problem ist der Fanatismus. Das Problem ist, dass die Kinder nicht aufatmen können und selbst ihren Weg gehen können. Und wenn wir aus Kultursensibilität oder falsch verstandene Toleranz diese Kinder in den Rücken fallen und nicht den Raum bieten, aufzuatmen, Freiheit aufzuatmen, sich selbst zu sein, ihren eigenen Weg zu finden in der Gesellschaft, dann verlieren wir sie und später werden sie Fundamentalisten, die Gesellschaft gefährden.
Ich frage mich, wie optimistisch Sie in dem Zusammenhang sind. Ich habe mir dieses Buch von Shireen El Feki, Sex und die Zitadelle, und das ist in den letzten Jahren erschienen, angeschaut. Und da schreibt sie eben, was die Sexualität anlangt, da gleicht die arabische Welt einer uneinnehmbaren Zitadelle, einer uneinnehmbaren Festung, deren Außenmauern jeden erdenklichen Angriff abwehren. Also,
ich kenne das Buch, ist ein gutes Buch. Und tatsächlich, die Mauern sind sehr hoch. Aber ich kenne viele Menschen, ich bin nicht der Einzige. Es gibt viele, die versuchen, in dieser Mauer ein Loch zu graben, damit man einen Ausblick hat, damit man ein bisschen mehr von der Welt schafft. Und es sind nicht nur Einzelkämpfer, es gibt eine Bewegung, die jetzt versucht, vor allem jungen Frauen in Libanon, in Ägypten, selbst in den palästinensischen Gebieten, in Tunesien und Marokko sowieso, wegen der Nähe zu Frankreich, da gibt es Frauen in der islamischen Welt. Ich habe mehr Hoffnung in den Frauen als in den Männern, weil Frauen leiden am meisten unter dieser Geschlechterapartheit, unter diesen strengen Regeln. Männer finden immer Privilegien, finden immer einen Ausweg. Aber Frauen und Kinder, das sind die Leidtragenden. Es gibt starke Frauen, die gefördert werden müssen, aber der Staat sucht bärtige Männer, um mit ihnen Verträge zu machen, wie zu kaiserlichen Zeiten. Das muss sich ändern.
Ich habe noch eine Frage betreffend die Einstellung zu den Juden. Ich habe einen Satz von Ihnen gefunden. Antisemitismus gehört zur Bildungspolitik der arabischen Welt. Ja. Das ist schrecklich und es gibt dieses schreckliche Zitat in den Hadithen, das Sie natürlich kennen. Die Stunde der Auferstehung wird nicht kommen, bis ihr die Juden bekämpft. Die Juden werden sich hinter Steinen und Bäumen verstecken. Dann werden die Steine und Bäume rufen, O Muslim, Diener Allahs, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Das ist schrecklich. Und was fangen wir damit an? Und offensichtlich ist das Argument, ja, aber das stammt aus dem 7. Jahrhundert, nicht ausreichend.
Nee, das reicht nicht aus, weil natürlich der Hass gegen Juden, genauso wie der Hass gegen den Westen, hat historische Gründe. Und der wird immer mehr, wenn wir mit dem Islam der Niederlage was zu tun haben. In der Islam des Sieges, des Wohlstandes in Bagdad und in Andalusien hatten die Juden weniger Probleme als heute. Als die Juden von Andalusien 1492 vertrieben worden, fanden sie in der islamischen
Welt. Die Vertreibung waren die Christen.
Die Christen haben sie vertrieben, haben sowohl Muslime als auch Juden vertrieben, fanden die Juden Zuflucht im Osmanischen Reich, vor allem Thessaloniki, Istanbul, in Ägypten und im Libanon. Und teilweise auch in Syrien, natürlich auch in Marokko. Also das heißt, es gab eine Zeit, wo die islamische Welt aufnahmefähig für jüdische Migranten, denen Unrecht getan wurde in Andalusien. Die Zeit, als die zweite jüdische Migration in die islamische Welt kam, war eine andere. Da war Islam der Niederlage da. Das osmanische Kalifat ist zusammengebrochen. Die arabische Welt stand entweder unter britische oder französische Mandate. Und die Muslime konnten, haben auch die Chance verpasst, mit ihren jüdischen Nachbarn oder den neuen Migranten in Verhandlung zu kommen. Und dann kam natürlich die Gründung Israel und die Vertreibung, und das dann eine neue narzisstische Wunde ist entstanden in der islamisch-arabischen Seele. Sind wir tatsächlich so schwach, dass wir jetzt auch vertrieben werden, dass wir, und dann hat man nicht von dem Zionismus gelernt. Der Zionismus erlebt, oder die Juden in Europa erlitten, eine unglaubliche Welle des Antisemitismus. Aber das führte nicht dazu, dass die Juden die Aufklärung abgeschworen haben. Im Gegenteil, sie klammerten sich mehr an das Wissen und die Aufklärung. Und sie wussten, ihre Befreiung liegt in diesem Wissen. Und da hätten die Araber genau das Gleiche machen können. Sie hätten das kopieren können eigentlich von der zionistischen
Bewegung. Das heißt, sie hätten vom Zionismus lernen sollen.
Das finde ich, ehrlich gesagt, vom Zionismus von damals. Das, was am 7. Oktober geschehen ist, ist schrecklich. Und das, was danach in Gaza geschehen ist, ist schrecklich, weil natürlich der Fundamentalismus uferlos geworden ist und natürlich auch die Reaktion darauf auch überproportional für meine Begriffe. Die Lage im Nahen Osten gerade explodiert, weil die Vernunft fehlt, und zwar auf beiden Seiten.
Kommen wir zum Islam abschließend noch einmal zurück. Die zentrale Frage, die Sie natürlich auch in Ihrem Buch stellen, ist: der Islam reformierbar? Und da schreiben Sie, früher hätten Sie gesagt, nein, ist nicht reformierbar. Jetzt sagen Sie, aber alles Menschengemachte ist vergänglich, und daher kann auch der Islam reformierbar sein. Aber wenn ich an den eingangs zitierten Hassprediger von TikTok denke, der sagt, natürlich darf man einen Ungläubigen umbringen, dann, ja, dann habe ich meine Zweifel.
Deshalb geht die Reform nicht dadurch, dass wir versuchen, immer an alten Texten herumzuschrauben, bis wir sie an die Moderne angepasst haben. Sondern Reform beginnt im Kopf der Menschen. Ich versuche nicht, den Koran zu verändern. Das ist unveränderbar. Ich versuche, die Einstellung der Muslime zum Koran zu verändern. Ich versuche, den Koran in historischen Kontext zu stellen, zu vermenschlichen. Ich versuche manchmal auch die Widersprüche des Korans klar zu machen. Viele haben eine Hemmung. Nein, sie können nicht jetzt sagen, dass das göttliche Wort widersprüchlich ist. Nein, im Koran gibt es so viele Widersprüche, und hier sind sie. Die schreibe ich in diesem Buch, auch in meinem Buch über den Koran. Das ist der einzige Weg. Und ich versuche, an Muslime heranzutreten, ohne sie zu entmenschlichen. Sondern ich verstehe ihr Dilemma. Ich war mal radikal, ich war mal Mitglied der Muslimbruderschaft. Deshalb kann ich mich in ihre Lage versetzen, warum sie so stark an diese Texte klammert und die ihre Identität von ihnen abhängig machen. Ich sage ihnen, nein, das sind Fesselungen. Und die Freiheit und das Leben findet woanders statt. Religion kann man nicht abschaffen. Sie reproduziert sich immer und immer wieder. Und wenn man die Religion abschaffen würde, dann würden andere Ersatzreligionen kommen, die auch nicht unbedingt friedlich sind. Also ich halte die radikale Form des Marxismus als eine Ersatzreligion. Ich halte den Faschismus als eine Ersatzreligion. Den Rechtspopulismus ist auch eine Form Ersatzreligion. Nicht Gott, sondern das Reich steht im Mittelpunkt. Und die Menschen brauchen Spiritualität. Das müssen wir respektieren und akzeptieren. Aber man darf nicht im Namen seiner Schwäche Machtpositionen erlangen. Und das machen wir. Wir haben zu viel Respekt vor Religionen. Und wir können nicht einfach sagen, nein, das ist eine Idee. Ich respektiere dein Recht, deine Religion auszuüben. Aber ich muss nicht alles respektieren, woran du glaubst. Genauso wie ich andere Weltanschauungen kritisiere, muss ich auch die Religion kritisieren kann. In dieser Situation, wo die Religionen so viel Unheil stiften, ist Religionskritik nicht nur ein Menschenrecht, sondern eine demokratische Pflicht.
Ich habe von Ihnen den Satz gelesen, ich bin Muslim, aber ich glaube nicht an die Hölle. Und da habe ich mir gedacht, der vorhin erwähnte Hassprediger wird sagen, na, der wird schauen.
Es hat mich jemand mal gefragt, was würdest du machen, wenn du vor Gott stehst, also wenn du sterbst und dann vor Gott stehst und dann würde er jetzt dich zur Rechenschaft zieht und dich dafür bestrafen will. Und ich würde sagen, okay Gott, du hast mir Vernunft gegeben und ich habe meine Vernunft gewissenhaft eingesetzt und habe mit meiner Vernunft gearbeitet und ich konnte dich dadurch nicht finden. Ich konnte dich in den Texten nicht finden. Ich konnte dich in den Handeln der Menschen, die in deinem Namen gesprochen haben, nicht finden. Dann war es eher dein Fehler und nicht mein Fehler. Tschüss, auf Wiedersehen.
Hamed Abdel Samed, danke für das Gespräch und ich hoffe, dass die Polizei Sie auch in Zukunft gut beschützen wird.
Ich danke Ihnen.
MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.